der heutigen Podcast-Folge treffe ich Julian Mischer. Julian hat in Venlo International Marketing studiert und dachte zwischendurch darüber nach, Stuntman zu werden. Gut, dass er sich anders überlegt hat und stattdessen Brand- and Omnichannel-Experte wurde. Digital ist die eine Leidenschaft, die andere gehört zu 100% dem Sport und einem ganz besonderen Fußballverein. Welcher das ist, das verrät er nun selbst.
Im Vorgespräch habe ich ja mitbekommen, wie leidenschaftlich du mit dem Thema Fußball bist.
Ja.
Und lass mich nochmal den Lieblingsverein hören, dem du angehörst.
Das ist der FC Schalke 04.
Mit Leib und Seele?
Absolut.
Na gut, wenn man aus Gelsenkirchen kommt, ist das nicht so ungewöhnlich, oder?
Nein, dir bleibt gar keine andere Wahl.
Du warst auf dem Internat. Du hast da dein Abi gemacht und anschließend ging es nach Venlo. Mhm. Wie kam das eigentlich? Also gut, jetzt liegt Venlo vom Ruhrgebiet aus nicht besonders weit. Einmal die A40 rauf, hinter der Grenze fährt man runter und ist da. Aber trotzdem, die Idee, da zu studieren, die muss ja irgendwo herkommen. Die liegt nicht so nah, weil es einfach grenzüberschreitend ist.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also zu dem Standort Venlo bin ich eher zufällig gekommen. Ne? Also ich habe damals von meinem Sovi-Lehrer so einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen und bin dann dahin gefahren, habe mich vorimmatrikuliert. Dachte damals dann auch so, ja, hey, Werbung, das ist super spannend und habe mir das super fancy vorgestellt. Habe irgendwie auch damals, wie man das so laienhaft dann immer denkt, gedacht, Werbung, Marketing, alles dasselbe. Habe mich davor angemeldet und irgendwann habe ich mich dann um nichts anderes mehr gekümmert und dann habe ich da angefangen zu studieren.
Wie war das?
Zufall.
War das ein gutes Studium? Hat das Spaß gemacht?
Ja, also ich hatte eine gute Zeit auf jeden Fall, ja.
Wie sah die aus, die gute Zeit?
Ich hatte nicht so wirklich viele Freunde an der Uni, aber zwei sehr gute. Und mit denen habe ich quasi mein gesamtes Studienleben verbracht. Und auch bis heute habe ich mit denen noch Kontakt. Das fing an mit Gruppenarbeiten oder also in Venlo ist das System auch ein bisschen anders. Du sitzt ja nicht in so einem Auditorium mit Tausenden von Leuten.
Was genau hast du studiert?
Internationales Marketing. Mhm. Du sitzt halt, wie gesagt, nicht in diesen riesigen Hörsälen, sondern das sind Klassen von 30 Leuten. Maximal hast du einen Vorlesungsraum mit 3 Klassen. Da sitzen dann 90 Leute entsprechend.
Der Unterricht findet auf Englisch statt?
Ja, in Teilen. Ja.
Und der andere Teil ist Holländisch, Deutsch?
Deutsch und es gibt auch Holländisch. Ich glaube aber nach wie vor, dass sich die Dozentinnen und Dozenten da immer einen Spaß gemacht haben, weil wir haben halt so, also die haben uns da so holländische Schlagerlieder singen lassen, ne? Head is the Nacht von Huus Mavis. Ist ein Hit, kann man nichts sagen.
Klingt super.
Ist super, natürlich. Mhm. Ist ein super Song, aber ich habe da jetzt auch keine tiefgreifenden Sprachkenntnisse mitgenommen.
Wieso solltet ihr holländische Schlager lernen, um die Sprache zu lernen?
Das sind die Fragen, die uns das beigebracht haben. Aber das hat mir halt, also wirklich, das ist eine der Sachen, die mir aus meinem Studium am meisten im Leben geholfen haben. Weil immer, wenn ich in den Niederlanden irgendwo in der Kneipe bin und anfange, Herr des der Nacht zu singen, dann habe ich da immer direkt Kontakt. Ne?
Da sagt nochmal einer, man lernt im Studium nicht fürs Leben.
Absolut. Also, schau da dann Huus Mavis.
Ich bin ganz deiner Meinung.
Ja.
Im Studium, ist das komplett durchgelaufen oder hast du zwischendurch auch mal die Situation gehabt, dass du dachtest, ich glaube, ich schmeiß den Brocken hier hin, das macht mir irgendwie ganz Spaß?
Ja, nach einem halben Jahr habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, entweder Schauspieler zu werden oder Stuntman. Habe mich dann auch wirklich so Stuntman-Schule Köln und so intensiv damit auseinandergesetzt. Wollte das Studium eigentlich nicht fortsetzen.
Wie ging es weiter mit der Schule in Köln?
Also ich habe mich da informiert. Dann habe ich das erste Studienjahr habe ich dann auch ganz normal halt eben absolviert. Hatte dann auch alle Prüfung bestanden, Credit Points und keine Ahnung was. Und habe dann halt auch irgendwie mal noch ein bisschen intensiver da geguckt. Aber man muss sich da dann halt tatsächlich, oder musste, weiß ich nicht, ob es immer noch so ist, Man musste sich dann halt verpflichten, mindestens 2 Jahre irgendwie in einem Freizeitpark zu arbeiten. Und ich hatte halt keine Lust, mich 2 Jahre lang aus der Kanone schießen zu lassen. Ne? Also
ist das echt eine reale Geschichte?
Ja, das ist eine reale Geschichte. Ich weiß nicht, ob man sich da aus der Kanone schießen lässt. Ne? Ich weiß, früher im Moviepark in Bottrop, da gab es da so Szenarien. Ne? Aber, also keine Ahnung. Ich hatte halt keine Lust, 2 Jahre in einem Freizeitpark zu arbeiten. So, das war eher das Thema. Ob man da jetzt aus der Kanone geschossen wird, kann ich nicht validiert
bestätigen. Aber es ist ein schönes Bild.
Ja, total. Aber ich glaube, das schlaucht auch, wenn du das 3-mal am Tag machst.
Ja, das glaube ich auch. Dafür lernt man zu fliegen. Du hast es nicht gemacht. Du musstest nicht fliegen lernen und du musstest auch nicht zur Stuntman-Schule. Nee. Du hast das Studium abgeschlossen. Mhm. Und wie ging es dann weiter?
Ich bin dann nach meiner Bachelorarbeit bin ich zurück nach Gelsenkirchen gezogen und war dann, wie es mein Sachbearbeiter beim Arbeitsamt immer ausgedrückt hat, sein Lichtblick. Denn ich war unter 25 der einzige Akademiker in Gelsenkirchen, der beim Arbeitsamt gemeldet war. Für ihn war das toll, schien mir zumindest so, weil er ja sagte, ja, ich muss mich bei Ihnen ja nicht darum kümmern, dass Sie Bewerbung schreiben oder keine Ahnung was. Für mich war das eher geht so toll, weil ich war offensichtlich der einzige Akademiker unter 25 in Gelsenkirchen ohne Job. Dann war ich erstmal klassisch Hartz-IV-Empfänger. Und
wie lange war das?
Das war insgesamt, ich habe aufgehört zu studieren, beziehungsweise mein Praktikum hat geendet im Juli 2011.
Welches Praktikum?
Ja, das, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe.
Okay.
Bei der Telekom in Bonn.
Mhm.
Und dann habe ich aber relativ zeitnah, also im November, eine Weiterbildung angefangen. Und muss ja auch einiges für tun, dass ich die bekomme. Darüber konnte ich halt dann eine Lücke im Lebenslauf überbrücken, bis ich dann im Frühjahr 2012 dann hier bei Rewe halt angefangen habe.
Du hast das gerade so nonchalant umfahren, die Situation, dass du beim Arbeitsamt warst.
Mhm.
Und,
in der Leistungsabteilung.
In der Leistungsabteilung. Mhm. Und du wolltest diese Weiterbildung. Was war das für eine Weiterbildung und welche Probleme gab es?
Das war so eine Weiterbildung, wo man verschiedenste Zertifikate bekommt. Die sind in Deutschland ja immer wahnsinnig wichtig. Also in Deutschland ist ja egal, was du kannst. Wichtig ist, dass dir irgendeine Autorität auf einem Stück Papier bestätigt, dass du es kannst. Und das war dann halt quasi, das nannte sich Absolventen. Offensive oder so hieß es damals. Und da konnte man halt verschiedene IHK-Lehrgänge machen und dann halt Zertifikate machen in verschiedensten Bereichen. Von Datenschutz bis hin zu Social Media, Qualitätsmanagement, also Geschichten.
Mhm.
Und weil ich halt keine Lücke im Lebenslauf haben wollte. Und ich meine, die haben mich zu so einer Jobmesse hingeschickt. Und da bin ich dann halt eben auf so einen Weiterbildungsträger halt eben aufmerksam geworden. Und hab mir dann da die ganzen Unterlagen mitgenommen. Und es hat dann irgendwie schon auch Geld gekostet. Ne? Also jetzt nicht ein paar hundert Euro, sondern ein bisschen mehr. Und dann sagte mein Sachbearbeiter, Herr Mischer, ich kann Sie da zur Leistungsabteilung schicken, aber die werden das nicht bewilligen, weil Sie sind 2 oder 3 Monate arbeitslos, Sie haben ein abgeschlossenes Studium. Der Arbeitsmarkt, der hält genug für Sie bereit. Da habe ich gesagt, ja, ich bewerbe mich jetzt aber auch schon seit 4 Monaten und ich sehe das ein bisschen anders. Und habe ich halt gefragt, wann die Leistungsabteilung offen hat, am Freitag. Dann sagten die mir, ja, bis 13:30. Und dann habe ich mich am Freitag um 1 Uhr da hingesetzt. Und dann sagte mir der Sachbearbeiter, Sie kriegen das nicht bewilligt, weil das ist viel zu teuer. Dann habe ich gesagt, ich gehe hier nicht weg, bis das unterschrieben ist. Und dann sagte er, hat in einer halben Stunde Feierabend. Dann habe ich gesagt, ich bin arbeitslos, ich habe einen ganzen Tag Zeit. Und dann habe ich ihm versucht zu vermitteln, dass es mit Sicherheit genug Leute gibt, die zu Weiterbildung angemeldet werden vom Arbeitsamt, da nicht hingehen und auch keine Lust haben, dahin zu gehen. Aber ich halt einfach nur dem Staat nicht weiter auf der Tasche liegen will und halt irgendwas dafür tun will, dass sich das möglichst schnell ändert. War scheinbar überzeugend genug, als dass er mir das dann unterschrieben hat. Ob es jetzt wegen Feierabend oder wegen meiner Argumentation war, ist mir am Ende des Tages auch egal. Aber ich habe dann diese Weiterbildung gemacht.
Das ist ja schon mutig und auch, ja, auch ein bisschen frech so beinahe, so ranzugehen, wo viele andere scheitern würden, weil die sagen würden, oh Gott, die formale Obrigkeit, die lehnt mich ab, dann habe ich wohl keine Chance. Du hast das nicht.
Das ist ja keine formale Obrigkeit, das ist ja ein Mensch wie du und ich.
Das ist richtig, aber der hat natürlich eine Funktion da in diesem Amt und der muss offensichtlich ja irgendwie dafür sorgen, dass er möglichst wenig Geld ausgibt. Also du hast auf jeden Fall nicht diese Sorge, dass da vor dir jemand sitzt, der das verneint, um dann nicht den Schritt weiterzugehen.
Nee, also ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch im Interesse des Arbeitsamtes, dass Leute in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden. So, und von daher, oder sollte in dem Interesse sein, von daher habe ich uns da jetzt nicht so als Gegenspieler wahrgenommen oder so, sondern vielleicht einfach nur als Personen mit gerade noch unterschiedlichen Standpunkten. So. Am Ende hatten wir ja den gleichen.
Und dann hat die Weiterbildung angefangen.
Genau.
Die lief wie lange?
6 Monate.
Und dann hast du den ersten Job bei Reviergold gehabt.
Genau.
Tja, Reviergold sind die, die diesen Podcast jetzt auch ausrichten.
Zufällig.
Zufällig. So kam natürlich auch die Konstellation zustande, dass die Inhaber der Agentur gesagt haben, wir hatten da mal einen tollen Typen. Das bist du, der tolle Typ.
Ich fühle mich sehr geschmeichelt.
Ja, zu Recht. Die Idee dieses Podcasts ist ja immer diese 20% mehr. Letztlich heißt er ja auch genau so, 20% mehr. Und ganz schnell fiel dein Name. Weil alle davon ausgegangen sind, der macht eben mehr als diese klassischen 80%, die so für ein ganz normales Arbeitsleben notwendig sind. Was hast du hier gemacht?
Also ich war hier angestellt als Social Media Manager. Habe halt vor allem ja Kunden aus dem Bereich Veranstaltungshäuser, auch teilweise Sport, aber auch Musikfestivals betreut, aber auch so Sachen wie so Porenbetonsteine und sowas. Ne? Da ist jetzt ehrlicherweise nicht so viel viral gegangen, muss man sagen. Aber ja, das war halt so ganz grob mein Aufgabengebiet. Wie das aber dann auch so ist, gibt es auch immer noch Möglichkeiten, sich in anderen Bereichen weiterzuentwickeln. Habe dann so Sachen gemacht wie auch Website-Konzeption, habe Programmierer gesteuert und ähnliches. Also
schon eine sehr digitale Themenwelt. Immer.
Total. Mhm. Ja, also digital war so der Anfang.
Du warst 2 Jahre ungefähr hier, ne?
Ja, nicht ganz.
Und dann bist du zu VW gegangen?
Zu einem VW-Händler.
Okay. Also
zu einer Automobilhandelskette mit Marken aus dem VW-Konzern, ja.
Und da hast du das Online-Marketing betreut?
Genau. Mhm.
Wie lange warst du da?
Fast 3 Jahre.
Und danach bist du zur Handelskette von Ladengeschäften im Sportbereich Foodlocker gegangen. Solltest du mehr für Runners Point, glaube ich, machen, ne?
Also, ich habe für Sidestep gearbeitet. Das ist ein Unterbanner vom Foodlocker-Konzern gewesen und später bin ich dann zu Runners Point gewechselt, genau.
Das heißt, wir sind jetzt ganz nah im Sport. Mhm. Das war doch ganz gezielt auch so. Das ist ja nun mal ein Thema, das dich begleitet. Ja. Also Sport zieht sich durch dein ganzes Leben, sowohl dann im Privaten als auch im Beruf.
Ja, also der Wechsel damals war halt motiviert durch 2 Dinge. Und das eine ist halt zum einen der Wunsch, irgendwie international zu arbeiten. Das war bei einer lokalen Autohaushandelskette halt nicht möglich aufgrund der regionalen Gegebenheiten. Und der andere Wunsch war halt auch, was zu machen, was thematisch mehr meinen Interessen entspricht. Und Automobil ist jetzt kein super unspannendes Thema für mich, aber ich habe da jetzt auch keine riesige Leidenschaft am Ende des Tages für. So, also ich stehe da neutral zu. Ich habe da jetzt keine Aversionen gegen oder sowas. Ne? Aber
du hast zu Hause keine Vitrine mit kleinen VW oder Porsches oder was auch immer?
Nee, ich habe keine Vitrine zu Hause.
Nicht mal das?
Nicht mal das.
Nein. Aber du warst da für wieder fürs digitale Marketing zuständig?
Anfangs bei Sidestep habe ich das, ich sage jetzt ich, oder wenn du sagst, ich war dafür verantwortlich, ne? Also ich war natürlich Teil von einem Team da, ne? Das ist ja klar und das bin ich auch heute in all meinen Tätigkeiten. Aber ich habe eine übergreifend koordinierende Rolle gehabt, anfangs nur für den digitalen Bereich bei Sidestep. Das heißt für alle digitalen Kanäle, Website, Newsletter, Suchmaschinenmarketing, aber auch so Sachen wie beispielsweise ein Inhouse-Foto- und Grafikteam, was dann auch quasi eng mit mir zusammengearbeitet hat, um halt Kampagnen zu realisieren, habe super eng mit dem Einkauf zusammengearbeitet und dann auch mit allen Sportmarken. Also es ist dann eine übergreifende Schnittstellenfunktion, so könnte man das sagen. Und bei Runners Point ist es da ein bisschen ganzheitlicher geworden. Da kamen dann auch noch so Themen wie stationärer Handel für halt 130 Filialen Deutschland, Österreich, Schweiz hinzu.
Das ist groß.
Das war groß. Gibt's ja nicht mehr.
Warst du tatsächlich europaweit dann unterwegs? Oder war das auch eine Sache,
die Dachregion, also Dachregion, also europaweit nicht. Oder meinst du europaweit unterwegs im Sinne von, also keine Ahnung, wenn du jetzt mit Nike arbeitest, die haben halt ein Headquarter in den Niederlanden, so da bin ich dann hingefahren, ja.
Mhm.
Da habe ich
dank deiner Niederländischkenntnisse.
Dank meiner großartigen Niederländischkenntnisse.
Mhm. Ja, du konntest genau. Zumindest holländische Volkslieder singen.
Das konnte ich, ja. Aber tatsächlich, was du das es war auch damals ein krasser Twist so für mich. Ne? Also ich habe da angefangen im Footlooker-Konzern damals, war 2 Wochen im Unternehmen und wollte immer ja dieses internationale Arbeiten etc. Dann war ich das erste Mal bei Nike, da saß da Kobe Bryant. Also der saß halt so 6 Meter von mir weg.
Und hat wir erklären es einmal kurz. Kobe Bryant
ist ein mittlerweile leider verstorbener Basketballspieler. Gilt so als einer der besten Basketballspieler, die je gelebt haben. 5 NBA-Titel. Wie soll ich den noch beschreiben? Also ist bekannt, dass er eine wahnsinnige Mentalität hatte, dass er immer alle Leute gepusht hat. Gibt's diverse Geschichten drüber. So im Basketball mit Michael Jordan und vielleicht noch eine Handvoll anderen, einer der bedeutendsten Spieler, die es je gab.
Und der saß dann da?
Der saß dann da und hat ein Interview gegeben. Und da merkst du auch direkt, was der Unterschied ist zwischen einem, ohne das Böse zu meinen, aber man merkt sofort den Unterschied zwischen einem, wenn du in Amerika ein Sportstar bist, dann bist du automatisch ein Weltstar. Das merkst du, wenn jemand ein Interview gibt in so einem geschlossenen Rahmen, an der ganzen Aura, an der Attitüde, an allem, was der sagt, an allem, wie er es sagt. Was das für ein Unterschied ist im Vergleich zu beispielsweise jedem Fußballprofi, der in Deutschland gerade die Meisterschaft oder sogar eine Weltmeisterschaft gewonnen hat. Weil diese Leute einfach, seit die, keine Ahnung, 15 sind, auf ESPN 2 in Amerika im Fernsehen interviewt werden und das einfach komplett pointiert ist und absolut irre von der Attitüde und der Wahrnehmung ist.
Das war offensichtlich, so wie du es ja jetzt auch schilderst, eine ganz schön große Erfahrung.
Total. Ich denke da heute, ich meine, das ist jetzt mittlerweile auch, das war 2016. Das ist fast 10 Jahre her. Und bis heute könnte ich dir noch einzelne Punchlines aus diesem Interview, was ja nicht mal gefilmt wurde oder so, könnte ich dir zitieren, weil die so pointiert waren.
Ist das für dich ganz privat ein unterhaltsamer Aspekt deiner ganz eigenen Geschichte? Oder hat dir das auch tatsächlich irgendwas gebracht? Also hat dich das mit irgendwas gepusht, was Verhalten betrifft, was eben Attitüde, du hast es gesagt, Schlagfertigkeit, Witz?
Also in dem Moment, wo ich es gesehen habe und wo ich da war, war das so voll starstruck. Ich war so Fanboy-Moment, war das wirklich. Und das bis heute ist, glaube ich, dass an dem Tag vielleicht auch so ein bisschen meine Liebe zu dieser Industrie entstanden ist, weil es halt einfach so ein krasser, Twist war zwischen dem, was ich noch 3 Wochen vorher gemacht habe und dem, wo ich dann so dachte, das ist jetzt, was ich beruflich mache. Hier sitzt Kobe Bryant. Man muss natürlich fairerweise sagen, ich habe Kobe Bryant nie wieder gesehen. Ne? Aber der Moment war halt so, das war so ein himmelweiter Kontrast von, ich kümmere mich um Autohäuser in Herne, zu hier sitzt einer, der hat 5-mal die NBA gewonnen, innerhalb von 3 Wochen. Und bezüglich jetzt irgendwie Attitüde oder wie man sich gibt oder sonst irgendwas, nicht bewusst zumindest, glaube ich. Aber dieses ganze Thema, also ich, wenn ich so mein Medienverhalten angucke, so generell finde ich so amerikanische Sportsendungen, Interviews, oder das müssen gar nicht amerikanische sein, das können auch englische sein oder sowas. Das ist für mich viel unterhaltsamer, als das beispielsweise oftmals so bei deutschen Kommentatoren ist, was einfach vielleicht auch mit der Sprache zu tun haben kann. Hm. Es gibt zum Beispiel diese Champions League-Runde, wo Thierry Henry immer mit drin sitzt. Und die, das hat halt einen viel größeren Entertainment-Charakter als dieses dröge, sachliche, er spielt den Ball jetzt dahin, da kippt irgendwer diametral, weiß ich nicht was, mit 5 Ecken und 3 Schleifen ab, oder dieses rein nüchterne, technische, das sehen wir gerade und das passiert da gerade, sondern das ist so, da ist Witz drin, da ist Humor drin, da ist Unterhaltung drin, und das gibt mir viel mehr, aber ich glaube auch, dass das was ist, was halt einfach die Leute auch bei der Stange hält.
Witz, Humor und Unterhaltung sind ja durchaus mal unmittelbare Aspekte von Kreativität.
Im besten Fall.
Im besten Fall. Jetzt hast du ursprünglich mal überlegt, dieses Studium, was du damals in Venlo angestrebt hast, ja auch zu machen, weil du im Glauben warst, dass Werbeagenturen halt witzig, unterhaltsam und spontan und kreativ sind.
Ja, das ist nicht so. Nein, Gott. Aber im besten Fall ist es auch ein Teil von der Arbeit, egal in welchem Umfeld man arbeitet.
Ja, und die Frage, die mir so im Kopf rumschwebt, ist, wie kreativ ist denn dein Beruf? Das scheint ja auch ein Wunsch gewesen zu sein. Wie kreativ ist er denn nun tatsächlich?
Mein Job ist super kreativ. Also Kreativität ist ja nicht per se durch eine Jobdescription eingeschränkt. Ne? Natürlich gibt's irgendwie wahrscheinlich Berufsfelder, die sehr standardisiert sind. Ne? Also wäre ich jetzt Jurist, theoretisch, müsste ich mich natürlich an geltendes Recht halten und mich in einem Rahmen bewegen. So. Beim Thema Controlling ist es natürlich auch irgendwie wichtig, dass man da im Rahmen des Zahlenwerks sich auch korrekt verhält und auch im Rahmen von irgendwelchen Rechtsgrundlagen. Und wenn ich jetzt Raketenphysiker wäre, dann würden auch die Gesetze der Schwerkraft in irgendeiner Form relativ wenig kreativ ausbaubar sein, im besten Fall. Aber wobei, das ist mit Raketenphysiker eigentlich genau das schlechteste Beispiel, wenn man ehrlich ist, weil die steigen ja auf, da ist ja nichts mit Schwerkraft. Naja, in einem Umfeld wie dem, in dem ich jetzt arbeite, da kann ich ja jeden Tag Kreativität irgendwie anwenden, in welcher Form auch immer. Ich kann mir weitestgehend meine Lösungswege aussuchen, ich kann weitestgehend gestalterisch kreativ werden. Ich kann mir überlegen, mit wem ich zusammenarbeite. Ich kann überlegen, wie ich, keine Ahnung, Mode definiere und inszeniere. Also da gibt's ja nahezu unzählige Möglichkeiten.
Mhm. Du hast im Vorgespräch gesagt, die besten Ideen kommen oft dann, wenn man nicht aktiv nach ihnen sucht.
Die kommen erst recht nicht, wenn man aktiv danach sucht.
Wie kommen sie denn dann?
Es hat ganz viel einfach damit zu tun, glaube ich, in was für einem Umfeld man sich bewegt. Das ist das, was ich gerade auch eingangs meinte. Das Arbeitsumfeld, in dem ich halt beispielsweise vor Footlocker war, das war keins, in dem ich irgendwelche Aversionen hatte, aber es war auch keins, in dem ich mich natürlich irgendwie bewegt habe. Also ich hatte halt nicht so einen riesen Bezug zu dem ganzen Thema Autos, zu irgendwelchen Schraubergeschichten oder auch nicht mal irgendwie zu Motorsport oder sonst irgendwas. Und wenn die Leidenschaft da dann an irgendeiner Stelle nicht so ausgeprägt ist für ein Thema, dann ist es natürlich trotzdem möglich, dass man da einen guten Job macht. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, die besten Ideen und die, den größten Bezug hat man einfach und es fällt einem einfach auch leichter, wenn man Teil von einem Umfeld ist oder von einer Kultur oder wie auch immer. Also ich meine, ich bewege mich ja im Sportkontext in irgendeiner Form. Ob ich den jetzt selber mache, ob ich in irgendeiner Form mir irgendwelche Interviews angucke, ich interessiere mich da einfach wahnsinnig für. Das Gleiche ist beim Thema Mode. Und wenn das einfach, deshalb fühlt sich vieles einfach nicht wie Arbeit an. Das heißt, wenn ich jetzt mir irgendwie Gedanken mache, weiß ich vielleicht, ich muss zu Zeitpunkt XY den und den Schuh in irgendeiner Form vermarkten. Wie ich das dann mache und welche Bezüge ich herstelle, kann ich ja einfach aufgrund meines Daseins als Mensch, kann ich mir ja Brücken bauen. Also ich kann ja quasi sagen, hey, keine Ahnung, es gibt gerade irgendeinen Trend musikalischer Natur oder modischer Natur und darauf will ich einzahlen. Und wenn wir das und das und das und das inszenieren, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel jetzt gerade von Puma so einen Schuh aus den 90ern, der sieht aus wie ein Formel-1-Schuh. Vielleicht erinnerst du dich noch. Das ist eine ganz klassische...
Ich erinnere mich gar nicht. Wie sieht ein Formel-1-Schuh aus?
Ja, der hat halt einfach überhaupt kein Profil. Also wirklich low profile, gar nichts drunter. Das kommt jetzt wieder. Das ist jetzt ein Modetrend. So, und die haben dann hier, Speedcat heißen die haben dann hier so eine, das Puma-Logo drauf. Sieht super flach aus. Gab es dann auch früher immer sehr viel in klassischem Ferrari-Rot. Und entsprechend kann man das jetzt natürlich, und so wird es natürlich dann auch von den Herstellern gemacht, baut man halt einfach so eine 90er Motorsport-Ästhetik auf und referenziert das quasi 2025. So wie es mit Musik ist, so wie es mit Theater ist, so wie es mit Kunst grundsätzlich ist, ist auch Mode immer sehr selbstreferenziell. Das kommt halt alles irgendwann mal wieder. Mhm. So, ne? Wenn du dann schon Teil davon warst, wie das Original war, und ich kann mich noch erinnern, ja, weiß ich nicht, 7. Klasse, da sind alle in diesen Rennfahrerschuhen rumgelaufen mit ihren Fake Lucky Strike Lederjacken. Ja, und das ist halt die Referenz, die jetzt halt Leute, die damals in meinem Alter waren, halt wieder ästhetisch.
Ich glaube, das verkörpern. Ist doch bei Mode insgesamt so. Ne? Ich glaube, alle 30 Jahre wiederholt sich das.
Ich glaube, die 30 Jahre hast du nicht mehr. Also ich glaube, das ist...
Meinst du, es geht schneller?
Ja.
Also die 80er waren ja so vor ungefähr 10 Jahren so wieder modern. Jetzt hatten wir dann vor gar nicht allzu langer Zeit die Sache mit den Flanellhemden. Das waren dann wiederum die 90er mit Nirvana und Co. Das käme ungefähr mit 30 Jahren hin. Aber tatsächlich bezieht sich Mode auf schon dagewesene Mode, wie Musik eigentlich auch. Genau. Die zitiert sich ja ständig.
Genau, das meine ich. Das ist super selbstreferenziell. Die Intervalle werden kürzer. Also du hast vor 2 oder 3 Jahren haben alle noch diese super dicken Chunky-Sneaker getragen, mit diesen riesen Sohlen. Das war so ein 90er-Thema. Jetzt ist schon die 2000er-Referenz mit diesen ganzen Laufschuhen und Ähnlichem wieder da. Aber da sind nur 3 Jahre zwischen. Das heißt, die Dekaden, die du referenzierst, die kommen in 2-3 Jahresschritten. Das heißt, irgendwann braucht man was Neues, weil dir gehen die Epochen aus.
Jetzt haben wir gerade schon gesagt, du warst bei Foot Locker. Hm? Das bist du nicht mehr. Mittlerweile bist du bei Deichmann.
Genau.
Auch schon eine ganze Zeit.
Fast 3 Jahre.
Das heißt, die Liebe zum Schuh, die bleibt erhalten. Was machst du bei Deichmann?
Bei Deichmann bin ich gerade operativ für alle Kommunikationsmaßnahmen für die Marken Nike, Puma und Skechers hauptverantwortlich. Auch da wieder kann ich mich natürlich auf die Unterstützung von sehr fähigen und sehr vielen Expertinnen und Experten in den einzelnen Fachbereichen verlassen. Und darüber hinaus habe ich bei uns im Team oder in der Abteilung noch eine Rolle als sogenannter Innovation Lead. Das heißt, ich mache oder beschäftige mich auch mit so Dingen wie Kooperationspotenzialen, möglichen Zusammenarbeiten oder halt eben auch Themen, die vielleicht jetzt nicht klassisches Kampagnenmanagement sind, über die von mir direkt betreuten Marken hinaus. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben zum Beispiel in Essen und jetzt im letzten Jahr auch in Mailand in wirtschaftlich schwächer gestellten Regionen Sportplätze erneuert, um da eben Kindern einen Zugang zu geben zu einer dauerhaften Sporteinrichtung, einfach um Sport zu fördern. Und haben das zusammen mit Nike gemacht und haben da halt dann eben nicht ein riesen Marketing-Thema daraus gemacht, sondern da einfach eher so ein bisschen Community-Arbeit. Ja, das ist natürlich auch ein sehr das ist halt ein Teil meiner Arbeit, der abseits von rein kapitalistischen Motiven einem sehr, sehr viel geben kann. Ja, wenn, also es ist, ich weiß jetzt alles über so Sachen wie, keine Ahnung, Bodenproben und dann muss da dann irgendwie geguckt werden, ob da kontaminiertes Material irgendwo gefunden wurde und keine Ahnung was. Ich habe bei einem von unseren Ansprechpartnern bei Nike schon den Spitznamen der Gartenlandschaftsbauer, weil ich dem die ganze Zeit mit irgendwie so Themen im Ohr lag. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit mit Behörden und keine Ahnung was, aber es gibt ja einfach wahnsinnig viel. Und ich bin total dankbar, dass sowas auch Teil meiner Arbeit sein kann. So.
Du hast ja nach deinem Studium durchaus ein paar Wechsel gehabt, bis du jetzt bei Deichmann bist. Mhm. Und du hast gesagt, dein Beruf ist schon kreativ. Mhm. Das wird ja die ganze Zeit sein. Jetzt warst du immer auch in Unternehmen, die durchaus auch größer waren. Haben die verschiedene Formen von Kreativität gelebt? Oder konntest du verschiedene Formen von Kreativität in den Unternehmen leben? Und hat dich auch jeder Wechsel in der Kreativität weitergebracht?
Also ich würde keine Station, die ich in meinem Berufsleben hatte, missen wollen. Weil Kreativität am Ende des Tages ja auch eine Frage der Betrachtungsweise irgendwo ist. Ne? Also ich habe zwischen meiner Zeit im Footlocker-Konzern und meiner Zeit bei Deichmann auch 2 Jahre bei Aldi Nord gearbeitet und habe da halt überhaupt kein Marketing gemacht. Ich habe einfach in der Prozessoptimierung gearbeitet, war quasi in einem IT-Bereich. Ne? Hatte da das Glück auch wieder, dass ich Kolleginnen und Kollegen hatte, die mich da sehr unterstützt haben, weil ich war da fachfremd in diesem Bereich. Ne? Also hätten sie mit mir auch Chinesisch reden können. Ich hätte genauso viel verstanden. Oder Holländisch. Hätte ich auch nichts verstanden. Aber
bis auf den besagten Hit. Aber ich habe das gerade bewusst ausgelassen, weil es mir natürlich jetzt erstmal um den Schuh ging. Jetzt schneidest du natürlich all die selbst an. Ja. Wie kam das denn, dass du dann da hingegangen bist, obwohl du doch eigentlich fachfremd warst? Zumindest was das Thema betrifft.
Weil ich das einfach, also weil ich den Bereich Prozessoptimierung super spannend fand und weil ich halt keine Angst habe, neue Dinge auszuprobieren und die Erfahrung dann auch zu machen, vielleicht was ganz anderes zu machen als Marketing.
Das ist ja schön, dass du das findest, aber du musst ja auch angestellt werden. Das heißt, man muss umgekehrt in dir ja auch ein Potenzial erkennen, sonst wird man dich ja gar nicht beschäftigen. Das heißt, was ist es, was dann umgekehrt ein Arbeitgeber sieht, wenn er merkt, da ist ein Julian Mischer, der möchte gerne auch Abwechslung.
Vielleicht ist es Kreativität. Also ich meine, am Ende des Tages, wenn ich die Kreativität nicht habe, mir vorzustellen, dass ich auch was anderes machen könnte als Marketing, kann ich ja auch niemand anderen davon überzeugen, das zu glauben. So. Das heißt, die Idee, also ich habe natürlich nicht völlig fachfremd gearbeitet. Ne? Ich habe ich war angesiedelt in einem anderen Bereich, aber ich habe Marketing, also Projekte aus dem Bereich Marketing betreut, so, aber halt nicht im Sinne von, das ist eine Kampagne und so setzen wir die um, sondern so arbeiten wir grundsätzlich, das ist unsere Struktur, so ist quasi der Weg, wie wir Dinge realisieren und das sind die Prozesse dahinter und dann habe ich mir die halt angeschaut und das halt auch europaweit bei Aldi und habe dann halt Potenzial identifiziert, wie man das vielleicht schlanker gestalten kann. Und das ganze Thema Prozessoptimierung ist ein wahnsinnig spannendes, aber auch natürlich eins, was mit sehr vielen Dingen einhergeht, so in Richtung Verständnis aufbringen, auch für verschiedene Sichtweisen. Das fand ich wahnsinnig spannend und ich glaube, dass mir das bis heute für auch meine Tätigkeiten, die jetzt wieder sehr viel kreativer im klassischen Sinne sind, dabei hilft halt auch einfach Sichtweisen zu verstehen, mich in andere Leute reinzuversetzen, auch in andere Denkweisen und halt eben entsprechend, auch wenn ich vielleicht nicht der Prototyp von einer Zielgruppe bin, Maßnahmen danach auszurichten. So.
Du hast das gerade mit so viel Verve gesagt, dass du das wahnsinnig interessant fandst. Das heißt, das war was ganz Neues. Dir wird umgekehrt schnell langweilig.
Nee, mir wird nicht schnell langweilig. Weil, also für. Nee, schnell langweilig würde ich nicht sagen. Ich mache nicht so gerne Dinge mehrmals. Also ich habe immer den Anspruch, einen nächsten Schritt in irgendeiner Form oder einen neuen Twist oder eine Nuance in einer kreativen Darstellung irgendwie zu verändern, zu schauen, was dann passiert.
Mhm.
Hat nichts mit. Also du kannst natürlich sagen, mir wird schnell langweilig. Kann auch sagen, ich habe halt den Anspruch, immer besser zu werden.
Auf jeden Fall möchtest du Dinge optimieren.
Ja, also man wächst ja.
Och, es gibt Leute, die sind ganz zufrieden damit, 20 Jahre den gleichen Job zu machen.
Und das ist auch fein.
Bei dir ist das nicht so.
Ich glaube, dass, ja, ach, also ich mache ja jetzt nicht, es wäre jetzt auch zu hoch gegriffen zu sagen, ich erfinde jetzt jedes Mal das Rad neu. Ne? Also das ist es jetzt auch nicht, ehrlicherweise. Ne? Es wäre schön, wenn es so wäre. Ich würde mich auch gerne hinsetzen und sagen, da kommt jedes Mal bahnbrechend was Neues. Das ist alles pures Dynamit und nicht, da kommt eine Explosion nach der anderen. Aber nichtsdestotrotz habe ich schon den Anspruch, dass man natürlich Verbesserungen, Schritte, Entwicklungen, wie auch immer, in den Ergebnissen meiner Arbeit sieht. Mhm. Na klar.
Jetzt haben wir gerade die beiden Begriffe gehabt, Optimierung und Kreativität. Mhm. Wo liegt denn da für dich die Grenze?
Die Trennschärfe? Oder also, wenn wir jetzt sagen, also ich habe ja gerade gesagt, dass man irgendwie eine Entwicklung oder eine Verbesserung sieht. Verbesserung muss ja gar nicht zwangsläufig das sein, was am Ende in der Außenkommunikation passiert. Verbesserung kann auch sein, dass der Prozess, wie wir zu einem Ergebnis gekommen sind, viel, viel reibungsloser lief, weil man es nicht zum ersten Mal macht, weil, keine Ahnung, Learnings getätigt wurden, weil man gesehen hat, okay, das und das und das müssen wir intern besser planen, besser absprechen, uns besser vorbereiten. Man sammelt ja auch Erfahrung im Laufe von so einem Berufsleben. Ne? Und einfach besser vorbereitet zu sein, ist für mich ja auch ein Erfolg. So, das sieht dann am Ende des Tages vielleicht der Endverbraucher oder die Endverbraucherin nicht. Aber das ist ja trotzdem eine Entwicklung und eine Verbesserung im Sinne von, wie ich meine eigene Arbeit wahrnehme. So.
Du hast auch mal gesagt, wirkliche Veränderung beginnt mit einer unbequemen Frage.
Manchmal ist das so.
Wie oft fragst du?
Ich bin schon wissbegierig.
Und wer gibt dir Antworten?
Manchmal ich selbst. Aber im beruflichen Kontext meistens die Leute, die ich frage. Ne? Also ich meine, deshalb frage ich ja. Ich frage ja auch nicht in irgendeiner Form, das klingt ja so, als würde ich aus irgendeinem provozierenden Motiv heraus fragen. Ich frage aber immer aus dem Motiv heraus, zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind oder warum sie gemacht werden, wie sie gemacht werden. So, und ich gehe erstmal davon aus, dass alles einen guten Grund hat. Dann frage ich halt. Nur weil ich den nicht kenne, heißt es ja nicht, dass er nicht da ist.
Jetzt haben wir die ganze Zeit auch über Arbeitsvolumen und die Art des Arbeitens gesprochen. Mhm. Und du bist ja nun mal eingeladen in den Podcast 20% mehr. Mhm. Der davon ausgeht, dass die allermeisten ihre Arbeitsleistung bei 80% enden lassen. Nach dem Motto, 80% reicht. Das ist ja nun mal so ein Spruch, den man auch kennt. Du machst, so habe ich das mitbekommen, mehr. Du leistest mehr. Warum? Wo kommt das her? Wie fühlt sich das auch an?
Die Frage ist ja, was bedeutet mehr an der Stelle? Ne? Also ist es mehr Arbeitsvolumen? Ist es, keine Ahnung, ist es so ein ich bin super fleißig und mache tausende von Überstunden?
Bist du super fleißig und machst tausende Überstunden?
Ach, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Stunden zähle oder so, ne? Also mein Job bringt halt auch relativ viel Reisetätigkeit manchmal mit sich und dann sind das natürlich auch keine 9-to-5-Jobs so am Ende des Tages. Aber das habe ich mir ja ausgesucht. So, das ist, aber mir geht es dabei gar nicht so sehr um das zeitliche Volumen, das ich investiere, sondern halt eben in das, was ich investiere in Bezug auf wie viel Input gebe ich in meine Arbeit rein und wie viel Input kann ich auch in meine Arbeit reingeben. Und das hat halt einfach auch viel damit zu tun, wie viel von mir und meiner Persönlichkeit habe ich in meiner Arbeit drin in irgendeiner Form. Ne? Also wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, arbeite jetzt beispielsweise auch hin und wieder mit Musikern oder mit anderen Künstlern zusammen. Teilweise sind das auch Leute, die noch nicht jetzt, keine Ahnung, Weltstars sind oder noch nicht ihren Durchbruch hatten oder ähnliches. So die Kreativität zu haben und dann auch da rein zu investieren in den Gedanken, hey, das könnte jemand sein, der vielleicht jetzt gerade, wo wir anfangen, über eine Zusammenarbeit zu sprechen, noch nicht jedem Begriff ist, aber vielleicht, wenn wir an den Punkt kommen, die Kampagne dann eben ausrollen, könnte es halt sein, dass er schon mehr Leuten ein Begriff ist. Und diese Kreativität zu haben, diese Weitsicht zu haben, in irgendeiner Form da dann auch die Überzeugungsarbeit zu leisten. Weil es ist halt, das ist ja keine sichere Bank. Ne? Es ist nicht so, keine Ahnung, buche ich jetzt Billie Eilish, weiß ich, ich kriege Millionen von Kontakten und keine Ahnung was, weiß ich, aber auch ich investiere Millionen von Euros. Das ist dann natürlich ein sicheres Thema, sage ich jetzt mal. Oder einigermaßen, man hat einigermaßen Gewissheit, wie viel Reichweiten man bekommt, etc. So, bei Sachen, die halt vielleicht nicht jeder direkt kennt oder nachvollziehen kann oder wie auch immer, ist da manchmal einfach Überzeugungsarbeit notwendig. Und das ist dann mehr Arbeit am Ende des Tages. So,
sind das diese 20%?
Vielleicht sind sie das. Vielleicht ist es dann auch das für seine Ideen einstehen, vielleicht ist es auch dieses für seine Ideen dann auch ein Stück weit kämpfen oder halt eben auch Diskussionen zu führen, die halt dann zum einen natürlich auch ja, einen höheren Aufwand bedeuten, die aber dann auch eben am Ende des Tages im besten Fall einen höheren Ertrag bringen. Die gehen auch mit einem höheren Risiko einher. Ne? Weil wenn ich derjenige bin, der dann sagt, hey, lass uns das machen, ich glaube, dass das funktionieren wird und ich bin bereit, trotzdem vielleicht nicht die Millionen von Billie Eilish da reinzustecken, aber halt trotzdem auch irgendwie dahinter zu stehen und da auch ein Investment zu tätigen, dann muss ich da ja auch für gerade stehen, wenn es nicht funktioniert. Und das ist ein Risiko dann im Zweifelsfall, weil das ja meine Reputation dann auch ein Stück weit aufs Spiel setzt. Aber am Ende des Tages ist es dann ja trotzdem so, dass ich das mache aus einer Überzeugung heraus. Ich glaube, dass das was ist, was einen höheren Impact haben kann, was mehr bringt, was nicht in der breiten Masse dann am Ende des Tages irgendwie untergeht. Und dann ist es mir einfach wert, dafür dann auch eben einzustehen und das halt auch entsprechend dafür, ja, wenn man so will, dann auch ein Stück weit zu kämpfen und dann halt auch eine Mehrleistung zu erbringen.
Das ist ja nichts Neues, dieses 80-20-Bild. Mhm. 80% so der Durchschnitt und 20 dann der Außerdurchschnitt. Mhm. Du kannst ja auch sagen, ja, 9-to-5 wäre 80%, du machst aber mehr, weil du auch Lust dazu hast, weil es dich interessiert, weil du vielleicht den Erfolg auch willst.
Ja, also ich meine, da machen wir das nächste Thema auf. Was ist denn Erfolg? Ne? Also ich meine, am Ende des Tages ist es mein eigener Maßstab irgendwie, dass ich gerne halt einfach jetzt auch komplett losgelöst vom beruflichen Kontext mich als Mensch und als Individuum irgendwie entwickeln möchte. So. Und das kann sich darin äußern, dass ich halt versuche, mein Job, mit dem ich ja nun mal auch mindestens mal 8 Stunden am Tag verbringe, dann in irgendeiner Form so zu machen, dass er erfüllend ist. Das kann damit zu tun haben, dass ich auch ab und zu mal ein Buch lese und nicht nur Facebook oder Instagram oder was weiß ich. Ich bin auch so Facebook, ne? Also ich,
du bist halt so, keine 25
mehr. Ich bin 37, ja, aber ich benutze trotzdem kein Facebook mehr. Aber das, ja, halt in irgendeiner Form halt mehr zu lernen oder was, neue Eindrücke zu sammeln, vielleicht auch einfach. Das muss ja gar nicht immer so eine Selbstoptimierung sein, sondern einfach halt, keine Ahnung, neue Dinge kennenlernen. Ne? Ob das jetzt, weiß ich nicht, irgendwo Reisen ist, andere Kulturen kennenlernen oder keine Ahnung was. Ne? Ich war auch, obwohl das auch nicht absolut mein Thema ist, war ich mit meinem Fußballverein auch am Ballermann. So habe ich jetzt auch mal gemacht. Ist auch ein wahnsinniger neuer Eindruck gewesen. Aber ja, kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, ist alles scheiße, wenn man es noch nie gemacht hat. So.
Dafür kannst du jetzt die ganzen Hits nicht nur auf Holländisch, sondern auch noch auf Deutsch.
Ja, also die sind sehr eingängig.
Ja.
Aber die habe ich auch teilweise auch schon wieder vergessen.
Schade.
Geht.
Hast du eigentlich Vorbilder?
Ja. Also meine größten Vorbilder sind mein Vater und Zlatan Ibrahimovic.
Ich kenne beide nicht persönlich.
Ja, die haben auf den ersten Blick auch wenig gemeinsam, aber ich finde, da gibt es schon Parallelen tatsächlich.
Erzähl sie mir.
Also muss ich ein bisschen ausholen. Mein Vater ist mittlerweile 73 Jahre alt, ist 1951 geboren. Mein Vater ist 51 geboren und ist von Geburt an, hat er eine Behinderung. Also das heißt, er hat eine halbseitige Lähmung und ist unter anderem auch Epileptiker. So. Das heißt, wenn du 1951 geboren wirst mit dem Krankheitsbild, erwarten die Leute jetzt erstmal relativ wenig von dir. Beziehungsweise sie erwarten im Zweifelsfall von dir, dass du, keine Ahnung, Dinge machst wie dein Leben lang zu Hause wohnen oder andere Dinge. Mein Vater ist mit 18 ausgezogen. Ja, hat geheiratet und eine Ausbildung absolviert, hat 35 Jahre in dem gleichen Unternehmen gearbeitet, hat seinem Sohn ein Studium ermöglicht und hat viele Dinge geschafft, die ihm vielleicht nicht zugetraut wurden. So. Und das finde ich bis heute wahnsinnig, wahnsinnig inspirierend.
Wie schön, den Vater auch als Vorbild zu nennen.
Ja. Ich habe das Glück, eine Vaterfigur mit Vorbildcharakter in seinem Leben zu haben, ist ein absolutes Privileg.
Absolut.
Das bin ich mir völlig bewusst und das ist nicht selbstverständlich.
Es gab noch einen zweiten, dessen Namen ich gar nicht aussprechen
kann. Zlatan Ibrahimovic, ja, das ist ein Fußballspieler. Und am Ende des Tages auch für eine unglaubliche Mentalität. Bekannt geworden. Und ein Satz von ihm, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist halt auf die Frage, ob er auch mal an sich zweifelt, hat er gesagt, my mindset is bulletproof. Und das fand ich wahnsinnig inspirierend tatsächlich, weil es so ein bisschen das auch verkörpert, dass es immer Leute geben wird, die nicht an dich glauben, immer Leute geben wird, die das, was du machst, auch einfach aus Prinzip dann schlecht reden. Aber das kannst du nicht beeinflussen am Ende des Tages. Du kannst beeinflussen, was deine Attitüde dir selber gegenüber ist. Und das haben mein Vater und Zlatan Ibrahimovic gemeinsam vielleicht.
Das ist wirklich eine interessante Kombination.
Ja.
Du hast auch mal gesagt, Fehler sind keine Sackgassen. Das passt ganz gut gerade. Fehler sind keine Sackgassen, sondern Abzweigungen auf dem Weg zum Erfolg.
Das habe ich so nie gesagt.
Dann hast du es aber so gemeint.
Das klingt ja Christian Lindner, nicht nach mir.
Lieber Christian Lindner.
Ja, nee.
Wie sieht das aus mit Fehlern im Leben?
Das schneiden wir raus. Ich will nicht mit Christian Lindner verwechselt werden. Ich mache ja keinen D-Day. Aber
okay, den nehmen wir raus. Aber die Sache mit...
Das drin ist egal. Hauptsache ist klar, dass ich nicht Christian Lindner
bin. Ich bin mir verdammt sicher. Ja. Aber die Sache tatsächlich mit Fehlern, so, das ist ja der Abzweig zum Erfolg. Mhm. Finde ich aber schon einen interessanten Gedanken.
Naja, also auch dieses Thema Erfolg und auch so, deshalb kam ich jetzt auf diese Christian Lindner Referenz, ne? Also dieses Probleme sind nur dornige Chancen, das ist ja Unsinn am Ende des Tages, ne? Also, dass man aus Fehlern irgendwas lernen kann und so, total nachvollziehbar. Und ich sage auch ganz ehrlich, dass das ein Prozess ist, wenn alles immer gut läuft. Dann lernst du es nicht, dann wird es dir zu einfach gemacht und am Ende des Tages klappt nicht alles. So. Dann lernt man was daraus und dann geht es halt in irgendeiner Form weiter. So. Aber auch nicht alles, also Fehler, die man selber macht und wo man dann sieht, das ist ein Fehler, den ich jetzt selber gemacht habe und ich habe mich einfach falsch entschieden oder ähnliches. Ja, da kann man daraus lernen. Nichtsdestotrotz ist nicht jede Form von Scheitern eine selbstverschuldete. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man es in der Weise betrachtet. Mhm. So, also dieses ganze Narrativ von jeder ist ja irgendwo seines eigenen Glückes Schmied, das hört ja an der Stelle auf, wo die einen irgendwo geboren werden von einem funktionierenden Hochofen und die anderen mit einer Büroklammer und einem Teelicht dastehen. Ne? Also das ist halt, da kannst du halt nichts schmieden. So, und das ist im, es ist halt, also.
Wo kommt das Bild her?
Das Bild.
Gerade. Mit der Büroklammer und dem Teelicht. Sehr schön.
Ja, ich meine, das ist halt, das ist ja das, was ich meine, dieses Narrativ, das dann immer so erzählt wird, so wenn, sobald jemand irgendwie vermeintlichen Erfolg hat, ist das immer alles selbst erarbeitet und jeder hat da irgendwas für getan und keine Ahnung was. So, das stimmt ja nicht. Also, das ist ja nicht immer so. Viele Leute hatten einfach, einschließlich mir auch, hatten einfach wahnsinnig viel Glück. Also das ist, ich finde halt diese Idee von diesem, wenn du dich nur hart genug anstrengst, dann kannst du alles erreichen. Ist halt ein bisschen einfach gedacht irgendwie.
Aber sind Beharrlichkeit und Talent nicht gute Voraussetzungen, um sich tatsächlich durchzubeißen?
Klar, aber Talent hast du dir ja nicht verdient, das wird dir ja irgendwie geschenkt.
Ja, Beharrlichkeit ist aber schon eher was, wo man dran arbeitet.
Beharrlichkeit, da kannst du natürlich dran arbeiten. Manchmal wirst du auch gezwungen, daran zu arbeiten, weil du halt die ganze Zeit irgendwie nicht weiterkommst. Und auch das ist nicht immer eigene Schuld, sondern manchmal auch vielleicht gesellschaftlicher Umstand. Mhm. Ne? Aber natürlich gibt es so ein Thema wie Beharrlichkeit, was dir was bringen kann. Aber nur mit Beharrlichkeit kommst ja auch nicht weiter, ne? Wenn du 20 Mal gegen die Wand rennst, dann kannst du da beharrlich sein, wie du willst. Die bricht irgendwann trotzdem nicht.
Und trotzdem hört man immer wieder, wenn du wirklich konsequent eine Idee hast, die du zum Verrecken verfolgen möchtest, dann ist es eben doch auch was mit Ausdauer zu tun hat.
Zweifelsohne.
Das würde aber wieder dafür sprechen, dass man einfach auch seiner Idee dann wiederum treu bleiben sollte. Also es gibt ja immer so diese Situation, du machst was, du scheiterst und gibst auf. Oder du machst was, du scheiterst, ne? Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weiter. Mhm. Und das machst du dann halt mehrmals. Und zumindest meine Erfahrung ist, dass man schon die meisten Sachen, die man sich vornimmt, tatsächlich irgendwann erreicht, wenn man wirklich konsequent an einer Idee festhält. Vorausgesetzt, du bringst auch grundsätzliche Qualifikationen mit. Aber die müssen nicht überirdisch sein.
Ja, stimme ich dir zu. Aber auch Zugang zu Qualifikationen zum Beispiel ist ja nicht selbstverständlich. Guck mal, ich hatte jetzt, ne, wir haben es ja eingangs erwähnt, ich hatte durch ganz viele glückliche Umstände die Möglichkeit, dass ich Stipendiar auf ein Internat gehen konnte. So, da habe ich natürlich Zugang bekommen zu Bildung, habe Zugang bekommen zu Kontakten, habe Zugang bekommen zu Wissen. Es hat sich dann in irgendeiner Form durch diesen Flyer von dieser Hochschule, hat sich das halt in irgendeiner Form gefügt. Und dann habe ich dieses Studium gemacht, dann habe ich mich nicht aus der Kanone schießen lassen. Und am Ende des Tages sitze ich jetzt hier und darf jetzt mit dir in einem Podcast sprechen. So, da ist aber ganz viel Glück dabei.
Ja, aber nicht nur. Ich meine, du hast das Stipendium, du hast das ja nicht nur bekommen durch Zufall, sondern du warst ja offensichtlich gut genug, dass man dir das Stipendium auch zuspricht.
Ja, das kann man so sehen.
Wie soll ich sonst sehen?
Ich persönlich sehe es als Glück. Ich habe das Glück gehabt, dass, keine Ahnung, Talente gefördert wurden. Ich hatte das Glück, dass ich mit zwei Elternteilen aufgewachsen bin. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern sich um mich gekümmert haben. Und ich hatte das Glück, dass ich halt einfach diese Schulbildung genießen konnte. So, das, in der Situation, dass in Gelsenkirchen jemand geboren wird, 1988, und dann in irgendeiner Form da diesen Weg geht, da kann ja nur irgendwas passieren und dann passiert nichts davon, was die Folge war. So. Und da jetzt zu sagen, das habe ich mir alles erarbeitet, das stimmt ja nicht. Ich hatte das Glück, dass ich zum Beispiel Eltern hatte, die sich um mich gekümmert haben, und nicht jeder hat dieses Glück. Und das ist halt einfach so ein bisschen was, wo ich glaube, dass viele dieser Erfolgsnarrative ein bisschen zu wenig das große Ganze betrachten. Ich sage nicht, dass Beharrlichkeit und auch Einsatz und dass man auch für einen gewissen Erfolg bereit sein muss, was zu tun, sage ich ja nicht, dass das nicht so ist. Ich sage nur, dass deine ganze Einsatzbereitschaft und alles, was du willst, und egal wie sehr du das willst, manchmal halt einfach leider nicht reicht, wenn du das nötige Quäntchen Glück nicht hast. Das nehmen wir jetzt nochmal eine Metapher aus dem Sport. Ne? Also nehmen wir mal jetzt Lionel Messi. Ich weiß, mit Fußball hast du nicht so viel zu tun, aber den kennst du vielleicht.
Ich habe von Fußball gehört.
Ja, der ist auch irgendwo in Argentinien in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, gilt als der beste Fußballer der Welt. Aber hat er auch irgendwie das Glück, dass seine Eltern ihn mit 13 nach Barcelona in die Jugendschmiede vom FC Barcelona gesteckt haben und der da halt angefangen hat, Fußball zu spielen. Und jetzt ist der Multimillionär. So. Dass jemand, natürlich ist er ein Jahrhunderttalent von mir aus, aber dass nirgendwo auf der Welt jemand das gleiche Talent hätte, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Nur diese Person wird mit 13 nicht nach Barcelona gebracht, um in der Jugendakademie von einem Fußballverein zu spielen, sondern kriegt vielleicht im Leben keinen Fußball zu sehen, weil er mit 13 auf einem Acker seinen Eltern bei der Landarbeit helfen muss. Das Talent haben die vielleicht gleich. Das wird nur nicht gefördert, weil der Zugang nicht da ist.
Jetzt ist das natürlich ein Riesenvergleich.
Ne? Ja klar, aber wie gesagt, ich glaube halt, dass viele dieser vermeintlichen Riesenerfolgsgeschichten ganz, ganz viel einfach mit Zugang zu Dingen zu tun hat, die halt aus einem Privileg heraus entstehen.
Jetzt haben wir mehrfach über Gelsenkirchen gesprochen. Mhm. Du hast deine Freundin, glaube ich, überredet, von Düsseldorf nach Gelsenkirchen zu ziehen, richtig?
Überredet klingt so.
Überredet klingt nach überreden.
Überzeugt.
Wie kann man das überzeugen? Wie klappt denn die Überzeugung von Düsseldorf nach Gelsenkirchen?
Mietspiegel.
Das ist überzeugend.
Thema war durch.
Mein Gott, ist das einfach. Aber du hast es auch ein paar Mal so gesagt, wenn man aus Gelsenkirchen kommt, dann ist die Möglichkeit vielleicht auch eingeschränkter. So habe ich es zumindest verstanden. So wirkte es auch mit der kleinen Kerze und der Büroklammer. Hm. Es gibt den Begriff der Straßenschleue. Mhm. Hat Intelligenz was mit Herkunft zu tun?
Ich finde nicht. Also allein, dass es den Begriff Straßenschleue gibt, zeigt ja eigentlich schon, dass es nicht so ist. Weil wenn du sagst, hey, Ich finde der Begriff Straßenschleue, der hat immer so eine Konnotation, die immer in so eine mindestens mal mitgeschwungene Kriminalität, Ganoventum, wie auch immer. Ja, klar. Also ich meine, du kennst sie da aus mit Sprache.
Ich hörte davon, aber Straßenschleue klingt für mich so nach Kevin macht Abi.
Ja, okay, also ich meine, Was heißt Kevin? Julia macht auch Abi, so hätte vielleicht auch nicht jeder gedacht. Aber das Thema Straßenschleue selber finde ich halt, also wie du ja eingangs gefragt hast, ne? Ist es was im Kontext zu Herkunft steht? Ich finde nein, weil am Ende des Tages ist es halt, beschreibt es für mich immer jemanden, der nicht so viel Zugang zu eben so Dingen wie vielleicht Kontakten, Wissen, Informationen, Bildung, wie auch immer hat und der mit dem halt eben haushaltet, was er hat. Und wenn jemand Intelligenz mit sich bringt, findet er Wege, um Lösungen zu finden in irgendeiner Form. Und das ist halt in der Form dann eben das, was man gemeinhin in meinem Empfinden als Straßenschleuer definiert. Ich finde, jemand, der mit wenigen Möglichkeiten Lösungen findet, um in irgendeiner Form klarzukommen, wenn du jetzt mal rein auf den Berufsmarkt gesehen, wenn du so jemanden Zugang zu Informationen und zu irgendwelchen Wissen, Kontakten und was auch immer gibst, da sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Mhm. Ne? Also ich meine, das ist halt das ist halt, glaube ich, so ein Trugschluss, dass das was so Despektierliches wäre. Mhm. So. Ich selber habe das aber, glaube ich, nicht so sehr, weil ich bin jetzt nicht auf der Straße groß geworden, sondern halt, wie gesagt, in einem Internat. So, da war jetzt nicht so viel mit irgendwelchen Straßenschleuenaktionen.
Da war es vielleicht die Internatsschleue.
Die ist dann aber vielleicht auch ein bisschen anders.
Was war deine mutigste kreative Entscheidung?
Mutigste kreative Entscheidung? Boah. Ich habe mir vor 6 Monaten mein schulterlanges Haar abrasiert. Das hat sehr viel Mut gekostet.
Tatsächlich?
Ja, die waren bis hier.
Nicht wirklich?
Ja, doch. Ja.
Du hättest komplett volles Haupthaar.
Nee, das war ja das Ding, das war nicht mehr so voll. Das habe ich sehr abrasiert.
Okay, es war nicht mehr voll, aber es war lang.
Ja, es war lang, aber nicht mehr voll.
Und genau. Mehr als schulterlang, das war ja.
Ja, so bis hier ging es schon, ja.
Also bis zur Brust fast.
Ja, also ich konnte das richtig schön. Es war so, also ja. Das war schon lang.
Also wärmend.
Ja.
Oder auch nicht mehr.
Durchlässig, also würde ich sagen.
Das war mutig, ja.
Das war mutig. Ob das jetzt so eine wahnsinnig kreative Entscheidung oder eine überfällige Entscheidung war, sei mal dahingestellt. Aber das war so in den letzten 6 Monaten, würde ich sagen, die mutigste Entscheidung für mich persönlich.
Hast du sie bisher bereut?
Gar nicht, überhaupt nicht. Die beste, ich hätte das schon vor Jahren machen sollen. Das ist die beste Entscheidung, die ich in den letzten Monaten getroffen habe. Das alles wegzumachen.
Wenn wir jetzt wahnsinnig inhaltsschwanger wären in unserem Podcast, dann würde ich sagen, sollte man nicht öfter mutige Entscheidungen treffen, die wahnsinnig überfällig waren?
Mit Sicherheit. Total. Bin ich völlig bei dir. Also ganz ehrlich, wie viele Menschen bleiben aus Gewohnheit in irgendwelchen Situationen stecken, einfach weil der Mut nicht da ist oder weil weil es zu viel Überwindung kostet oder weil das Ungewisse da ist. Man muss nicht was verändern um des Veränderns willen, ne? Wirklich nicht. Und keine Ahnung, jetzt sich aus einer Midlife-Crisis heraus eine Harley zu kaufen, weiß ich nicht, ob das jetzt eine mutige oder eine dumme Entscheidung ist oder sowas, ne? Ohne dass ich irgendjemandem, der das gemacht hat, zu nahe treten will. Aber
außer mit Harley jetzt auch wahnsinnig teuer.
Ja, wird alles wahnsinnig teuer. Aber davon völlig, völlig abgesehen, ich glaube, dieses in bequemen Mustern zu verweilen, ist oft eine falsche Sicherheit.
Was würdest du deinem 18-jährigen Ich mit deinem Wissen von heute raten?
Ich würde, glaube ich, noch mehr auf mein... ich wollte gerade sagen, ich würde mehr auf mein Bauchgefühl hören, aber vielleicht wäre ich dann doch in der Kanone geendet. Aber am Ende des Tages ist es halt, glaube ich, ich hatte das Glück, dass ich mich oft auf mein Bauchgefühl verlassen habe und mir relativ wenig auch habe in Entscheidungen reinreden lassen. So, und Entscheidungen, die man halt selber trifft, sind sehr viel leichter zu verdauen, auch wenn sie sich als falsch herausstellen, wenn man sie wirklich aus einer eigenen Überzeugung getroffen hat. Und wenn es dann halt nicht geklappt hat, dann ist es okay, wenn es nicht klappt, man wird schlauer und man macht es vielleicht beim nächsten Mal anders, aber ich würde mich vielleicht noch weniger von äußeren Dingen beeinflussen lassen.
Ich danke dir fürs Gespräch, das war's.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.